Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
American Football ist jetzt wieder Thema bei uns hier in der Sportshow. Natürlich gleich der Blick auf die GFL und auf die GFL 2 mit unserem Kollegen Nicolas Martin. Hallo Nicolas.
Hallo.
Aber bevor wir auf die GFL schauen, schauen wir auf das, was du am letzten Freitag vor allen Dingen gemacht hast. Da ging es mich um die Qualifikation für die EM. Das Ganze fand in den Niederlanden statt. Und die gute Nachricht, die deutsche U19-Nationalmannschaft ist qualifiziert.
Die deutsche U19-Nationalmannschaft ist qualifiziert nach einem 51-0 gegen die Schweiz und dann einem 43-0 im Finale dieses Qualifikationsturnier gegen die Spanier. Ist man qualifiziert. Das Spiel am Freitag habe ich dann selbst vor Ort geschaut. Das war schon eine souveräne Vorstellung. Ich glaube, die Schweizer sind einen Tick besser geworden als das, was wir noch vor 2 Jahren von ihnen gesehen haben. Nichtsdestotrotz waren sie chancenlos. Die kleine Geschichte am Rande ist, dass die Niederländer das Turnier ausgerichtet haben, weil sie natürlich die Hoffnung hatten, Niederlande gegen Deutschland im Finale zu haben, was ja auch einen gewissen Reiz hat in den Niederlanden und nicht nur dort. Kam da ein Halbfinale gegen Spanien in die Quere. Das Spiel war auf sehr überschaubarem Niveau geführt, lebte von seiner Spannung und ging dann 14-6 für Spanien aus. Das Problem dabei, selbst die Spanier hatten sich nicht vorstellen können, dass sie das Halbfinale gewinnen und hatten dementsprechend Rückflüge von Amsterdam nach Spanien gebucht für einen Flug irgendwann am späten Nachmittag, sodass das Finale irgendwann um 11 Uhr morgens ausgetragen werden musste, damit die Kollegen aus Spanien noch ihren Flieger erwischen. Das ist eine kleine Geschichte am Rande. Die Deutschen, gespielt wurde in Almere in der Nähe von Amsterdam, also wirklich ist ein Vorort. Östlich gelegen, so 5 Kilometer von Amsterdam weg. Ja. Die Deutschen hatten ein Hotel in Arnhem, das ist 70 Kilometer südlich davon. Das heißt also, hieß also am Sonntagmorgen einmal früh aufstehen, Football spielen gehen und dann nach Hause. Hat funktioniert. Für die Niederlande lief das Wochenende übrigens gar nicht. Die haben dann auch noch gegen die Schweiz verloren. Also, das war mal ein Reinfall. Deutschland qualifiziert für die U19 EM in Pantin bei Paris. Also, das ist direkt an den Toren von Paris zwischen Paris und La Courneuve. Wochenende 14. Juli, 16. Juli, also am 14. Juli sind die Halbfinals. Deutschland wird dort auf Frankreich treffen, auf den Gastgeber, wenn Österreich, der Titelverteidiger, gegen den anderen Qualifikanten ran darf, gegen Italien. Und Paris ab 14. Juli. Ich sehe schon so eine Sache, wenn man jetzt das Attentat von Nizza letztes Jahr noch dazu nimmt, will ich mir nicht vorstellen, was für Sicherheitsvorkehrungen in und um Paris gelten werden an dem Wochenende. Ich weiß nicht, ob es wirklich smart war, da ein Turnier auszutragen. Ich habe einen Verantwortenden des französischen Verbands geredet, der sagt, ja, die Woche davor sind halt noch Abi-Prüfungen und wir hätten gern noch, die letzten Abi-Prüfungen, besonders die Nachholtermine. Und diese mündlichen Prüfungen zum Verbessern der Note? Wenn es halt nicht lief, also Abi ist Juni und dann Ende Juni, Anfang Juli sind diese mündlichen Prüfungen. Ja. Wir hätten gerne alle Spieler dabei, deshalb haben wir es die erste Woche gesetzt, wo wir ein Trainingslager halten können, ohne dass die Spieler beim Abi sind. Und das ist halt das Wochenende vom 14. Juli.
Und die Tour de France findet ja auch noch parallel statt, also einiges in Frankreich. Dann
ja, aber die ist ja dann nicht in Paris. Also die kommt ja, glaube ich, erst die Woche später an. Weil die fährt doch am 2. Ja. Am 1. oder 2. in Düsseldorf los und die dauert ja 3 Wochen.
Genau.
Ja, gut, dann wäre die Woche drauf, wäre vielleicht problematisch gewesen wegen Tour de France und es sind dann schon Sommerferien in Frankreich, das heißt, und zwar landesweit, das ist nicht wie in Deutschland, wo dann alle Bundesländer sich verteilen, sondern das geht dann relativ radikal von Anfang Juli bis Mitte September durch. Und das ist natürlich auch wieder ein Problem. Von daher ist wahrscheinlich der einzige Termin, der sich finden ließ, trotzdem alles andere als optimal. Wenn du den 14. Juli nimmst, dann nimm vielleicht nicht Paris. Das ist vielleicht das, was man dann daraus lernen sollte.
Alles klar. Die deutsche Mannschaft also qualifiziert bei dem Turnier dabei. Klare und glatte Siege bei der Qualifikation. Was darf man denn von der deutschen Mannschaft jetzt erwarten? Gegen Frankreich dann auch im Halbfinale?
Ist halt die Frage, wie sich die Franzosen präsentieren. Die Franzosen waren vor 2 Jahren in Dresden extrem schwach, wurden von Deutschland überrollt und sahen dann auch gegen Dänemark alles andere als gut aus. Ich habe dann den Trainer damals interviewt, der meinte damals zwischen den Spielen, nach dem Deutschlandspiel war seine Ansage, jetzt müssen die Jungs zeigen, wer hier für Leistungssport gemacht ist und wer nicht. Und wenn ich das Ergebnis des Dänemark-Spiels dann nehme, muss ich sagen, da waren wohl nicht so viele, die sich das mit dem Leistungssport vorstellen können. Aber 2 Jahre danach ist natürlich ein neuer Jahrgang. Dementsprechend ist es schwer, wirklich ein Bild zu machen, zumal die Franzosen keinen Vorbereitungsgegner gefunden haben. Das heißt, wir haben absolut keine Ahnung, was da wirklich das Level ist. Das ist schwer zu sagen. Also Deutschland leichter Favorit gegen Frankreich und dann Underdog gegen Österreich wäre so normalerweise, wenn man das von den letzten 2-3 EMs nimmt, die Bandbreite, bis man eingrenzen kann.
Also werden wir natürlich dann auch verfolgen hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und jetzt schauen wir rüber in die GFL. Und da stieg ja vor allen Dingen am Samstag im Norden das Spitzenspiel zwischen den New Yorker Lions Braunschweig und den Dresden Monarchs. Spitzenspiel stand drauf, war am Ende aber eine recht einseitige Sache. 47-7 für die Braunschweiger.
Hashtag Spitzenspiel, Hashtag Rutsche. Ja. Und zwar ganz böse, 47-7. Und in der Höhe wohl auch hoch verdient. Ich konnte es nicht sehen, weil ich ja viel unterwegs war. Ich habe mir nur erzählen lassen von Menschen, die sich das im Stadion angeschaut haben oder die es im Livestream verfolgt haben, dass das Ergebnis in der Höhe auch komplett in Ordnung geht. Und wenn ich dann auch auf die Statistiken schaue und sehe, Braunschweig hat 506 Offensivyards und Dresden 194, muss ich sagen, okay, die werden wohl recht haben. Wenn Dresden sich dazu noch 9 Strafen für 75 leistet und Braunschweig diszipliniert nur 3 für 25, gut, dann hat man ein Gesamtpaket, das für Dresden nicht so gut aussieht. Das Problem für Dresden ist natürlich, sie haben jetzt Druck. Sie haben nächste Woche, nächsten Samstag, dieses Topspiel gegen Kiel im eigenen Stadion, im großen Stadion dem großen DDV-Stadion in der eigenen Stadt, im Stadion von Dynamo Dresden. Das wollten sie jetzt natürlich pushen. Das große Jubiläumsspiel. Es war, glaube ich, nicht geplant, dass man mit so einem Ergebnis nach Hause kommt. Weil, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, der eine Touchdown von Dresden, das war ein Interception Return. Mhm. Am Ende der Halbzeit. Das heißt, offensiv hat gar nichts stattgefunden. Und jetzt kommt Kiel. Kiel ist auch ein Kandidat und Anwärter um den Playoff-Heimspielplatz. Wenn das jetzt auch in die Binsen geht, dann kann sich Dresden orientieren an die Plätze 3, 4 und vielleicht 5, weil dann werden plötzlich die Spiele gegen Köln auch relevant und Köln zieht dann neue Luft in Sachen Playoff-Kampf. Also für Dresden heißt es jetzt dieses Spiel ganz, ganz schnell vergessen und sich darauf fokussieren, jetzt diese Woche Vollgas zu geben und Kiel zu schlagen, weil wenn sie Kiel nicht schlagen, dann können sie gedanklich schon mal mit einer Reise im Viertelfinale nach Frankfurt oder Schwäbisch Hall planen und das will im Norden keiner. Von daher, also Must-Win für Dresden, das sich jetzt anbahnt. Nicht nur nicht wegen der Niederlage an sich in Braunschweig kann man verlieren, sondern wegen der Deutlichkeit der Niederlage und das Offensiv. Ja, du hast die Adler und die Hildesheimer vermöbelt, aber das hat halt keinen Wert in der GFL Nord, wie wir jetzt sehen. Aber dass dann auch wenn es so total ausfällt, das ist halt etwas, was jetzt Sorgen machen muss. Und mit Dresden, mit Kiel kommt jetzt nicht gerade die schwächste Verteidigung und auch nicht gerade die langsamste Offense. Von daher, also da muss jetzt ein riesen Turnaround kommen. Sonst, wie gesagt, können die Dresdner schon früh planen und fragen, was so ein Bus in Süden kostet im September.
Und Kiel hat mit 49-14 zu Hause gegen die Hildesheim Invaders gewonnen. Die reisen also mit einem Erfolgserlebnis an. Du hast das Spiel kommentiert. War jetzt deutlich.
Ja, aber nicht so deutlich, wie das Ergebnis aussagt.
Okay.
Also, wenn das Spiel 42-21 ausgeht, könnte ich eher unterschreiben als 49-14. Das ist ein Tick zu deutlich für das Spiel. Hildesheim hat die Freuden der Autobahnfahrt im Norden am Pfingstwochenende erlebt. Joe Roman meinte, er hätte den Busfahrer gefragt, ob er nicht lieber von Hildesheim nach Braunschweig und dann hinten B4 Uelzen-Lüneburg fahren wollte. Nee, wir fahren Autobahn, passt schon. Gut, ich kenne mich da aus. Also standen sie erstmal 90 Minuten in Walsrode und standen dann eine Stunde vorm Elbtunnel, bis sich der Busfahrer doch dazu entschieden hat, hey, wir machen es anders, einmal quer durch Hamburg die B4 hoch, dann nach Kiel. Da hat er sie dann genommen. Das Problem an der Geschichte ist natürlich, Kickoff war um 16 Uhr, die Hildesheimer kam irgendwann 14.55 Uhr in Kiel an, also wurde schnell noch ein Walkthrough gemacht, der Kickoff auf 16.15 Uhr verschoben und halt alles ein bisschen hektisch gemacht und sah dann bei den Hildesheimer teilweise auch aus, also Panty mit 9 Mann, mit 10 Mann, mit 12 Mann, ja, diese typischen Fehler, die dann halt passieren. Ansonsten hat sich Hildesheimer Wacker geschlagen. Dafür, dass drei Starting Receiver. Jonas Kretschmann, Philipp Raschke und Carsten Klaus. Ihnen fehlt ihr Starting Running Back, Reggie Bullock, der hat eine Knieverletzung, fällt 9 bis 10 Wochen aus. Das war also relativ improvisiert, was sie da gemacht haben. Das war halt die zweite Reihe, die absteppen musste, und sie hat ja den ganz gut gemacht. Da waren ein, zwei Drops dabei, die Touchdowns waren auf Seiten der Hildesheimer. Deshalb bin ich der Meinung, ein Touchdown mehr, da darf sich Kiel nicht beschweren. Und wenn dann halt ein Touchdown mehr für Hildesheim fällt, dann fällt, glaube ich, auch einer weniger für Kiel. Ich habe jetzt alle drei Mannschaften gesehen von den Bottom Three, Adler, Huskies, Hildesheim. Die Hildesheimer machen von den dreien definitiv den besten Eindruck. Müssen halt schauen, dass sie wieder gesund werden. Jacob Edelman, der Safety, der sich in Köln verletzt hatte, ist seit letzter Woche wieder dabei, und das ist ein Playmaker hinten in der Defense. Also der ist richtig gut, der hat die Kieler richtig geärgert. Also ich bin sehr optimistisch, was die Hildesheimer betrifft und deren Chancen im Abstiegskampf. Ich glaube, die werden auf jeden Fall Sechster. Das sollte im Rahmen des Möglichen sein. Natürlich immer unter der Prämisse, dass da nicht massenweise nochmal schwere Verletzungen einschlagen.
Das natürlich immer vorausgesetzt. Dann gucken wir zu dem, was die Hamburg Huskies, der Tabellenletzte zu Hause gegen die Berlin Rebels gemacht hat. Hat mit 7-23 verloren. Immerhin das zweite Viertel ausgeglichen gestalten können.
Ja, das zweite Viertel ist ja sowieso das Huskies-Viertel. Das einzige Viertel, wo sie bisher Punkte erzielt haben, die ganze Saison. Ja. Die ersten, dritten und vierten Quarter können sich sparen. Im zweiten Viertel machen sie ihre Punkte. So auch an diesem Wochenende. Muss zugeben, ich kann mit dem Spiel nicht so viel anfangen, weil ich habe nur die Statistiken gesehen, ansonsten nichts. Wenn ich aber so sehe, Rebels 234 Yards Offense und Huskies 160, Rebels 80 Yards Rushing, 4,7 pro Lauf, 10 von 17 für 154 Yard Pass und dann 12 Strafen für 142 Yards. Das ist natürlich das Hauptproblem bei den Rebels, aber irgendwie frage ich mich, hatten die das Spiel im Kopf schon vorher gewonnen? Was ist da passiert? Weil, also sagen wir es mal ehrlich, das war nix. Die Huskies waren wohl mit 27 Mann am Start, laut einem Ticker, wäre dann Pfeifen aus dem letzten Loch. Letztes Woche hast du die 63-6 vermöbelt. Was ist denn jetzt los? Also, verstehe ich nicht. Bin gespannt aufs Video. Das 23-7 an sich kam ja auch eher spät zustande. Bis ins dritte, also zur Halbzeit stand es, glaube ich, 14-7. Und das hat sich auch erst im vierten Quarter verändert. Also, das war jetzt mal ein ganz schwaches Spiel der Rebels, die immer noch ungeschlagen sind, die aber nächste Woche nach Köln müssen. Und in Köln brauchen sie aber eine bessere Leistung als das. Weil sonst geht sowas in der Preislage Adler. Also ich habe keine Ahnung, was den Rebels da passiert ist, aber gut war es nicht.
Das war es definitiv nicht. Das nächste Spiel, also im Norden gab es nichts mehr, aber wir schauen in den Süden auf die Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Munich Cowboys. Erster gegen letzter und am Ende gewinnen die Unicorns mit 34-6.
Ja, das ist eine Kategorie. Ein gutes Einhorn springt nur so hoch, wie es muss oder so. Spricht ja für München, dass sie nicht komplett überfahren wurden. 450 Yards an Offense zu knapp 200. Das ist auf jeden Fall die Preislage, die man sich vorstellen kann. Für München, wie gesagt, die letzten Jahre haben sie gegen Half teilweise 50, 60, 70 Punkte kassiert. Also nur 33 abzugeben, ist schon mal eine klare Steigerung, wenn man bedenkt, dass die Cowboys ja auch mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen haben. Für Hall, ja, das war jetzt mal das erste Spiel, wo sie nicht die Überflieger waren vielleicht. Tut wahrscheinlich auch mal ganz gut, weiß der Coaching-Staff dann, woran er arbeiten muss. Sind ja nur noch 2,5 Wochen bis zum großen Duell gegen Frankfurt. Aber ansonsten, ja, das ist so ein Pflichtsieg für Hall. Und so haben sie es anscheinend auch gestaltet. Also das war nie in Gefahr, aber auch nie überragend. Also so ein langweiliges 2-0 im Fußball irgendwie, ja. Also, wo nur auf ein Tor gespielt wird, aber dann, ja. Also, würde ich nicht viel rauslesen aus der Geschichte. Außer, dass die Cowboys halt in dieser Liga kein Kanonenfutter sind, auch wenn sie einen schwachen Saisonstart hatten, aber der weite Verletzungen auf der Quarterback-Position geschuldet. Die scheinen sich zu fangen und ich glaube, die können auch von den einen oder anderen richtig unangenehmer Gegner werden.
Der Einstand der Ingolstadt Jukes, des Aufsteigers in die GFL Süd, auch nach ja, durchaus nach Maß, 6-2, jetzt ihre Punktbilanz. Sie haben gewonnen am Wochenende gegen die Saarland Hurricanes mit 27-7. Nach 0-7 ihr Rückstand.
Und vor allem, die müssen sich ja ärgern, weil sie hätten ja gegen die Marburg ja eigentlich gewinnen müssen. Da waren sie ja klar besser. Wie sie es verloren haben, wissen sie, glaube ich, selber noch nicht. Die könnten also noch umgeschlagen da rumspringen. So, Hätte, wäre, wenn, ist nicht passiert, aber Ingolstadt ist tatsächlich in meinen Augen das Team, das sich im Augenblick rauskristallisiert, um Platz 3 anzugreifen. Auch wegen der Schwäche des Rests, aber Ingolstadt gibt sich halt bis auf dieses Marburg-Spiel keine Blöße. Also jetzt Saarland mal ganz dezent aus dem einen Stadion geprügelt. Die Saarländer, die wirklich gerade einen ganz großen Rückschritt verglichen mit den letzten Saisons machen, hatten im Spiel 7 First Downs zu den 21 von Ingolstadt, hatten 124 Yards an Offense, 25 Yards Laufspiel. Das ist halt zu wenig in so einem Spitzenspiel, wenn es darum geht, hier Playoff-Plätze zu verteilen. Für die Saarland Hurricanes wird es auch langsam ein bisschen kritisch, weil jetzt haben sie Back-to-Back gegen Marburg und das könnten schon Spiele sein, wenn sie da beide verlieren und dann können die Saarland Hurricanes so langsam aber sicher den Golfurlaub für September planen. Die Monarchs können sich immer noch nach Bussen erkundigen, aber die Saarland Hurricanes, die brauchen das dann gar nicht mehr. Das ist wirklich vielleicht eine der Enttäuschungen der Saison. Ja, Quarterback Alex Haubert ist verletzt, aber seine Vertretung ist jetzt zum zweiten Spiel dabei. Wenn ich dann lese, 14 von 30 für 99 Yards und 3 Interceptions, finde ich das ein bisschen schwach. Aber die Defense der Ingolstädter ist natürlich jetzt auch nicht ohne. Die Offense hat ein bisschen Sand im Getriebe gehabt an dem Tag. Ingolstadt ist solide und wenn sie so weitermachen, werden sie definitiv in den Playoffs sein und das Rückspiel gegen Marburg könnte unter Umständen entscheiden, ob es Platz 4 oder Platz 3 wird, wenn es so weitergeht. Ob sie da oben einen der Großen ärgern können, Schwäbisch Hall oder Frankfurt, kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall, sie präsentieren sich gut und wenn man jetzt auf die Aufsteiger schaut, Ingolstadt und Köln sind definitiv zwei Teams, die die Liga bereichern, von daher wollen wir uns mal nicht beschweren. Gibt natürlich bei beiden noch zwei, drei Sachen, die sie verbessern können, auch organisatorisch, aber sie sind ja erst in der ersten Liga angekommen mit ihren Organisationen. Die Kölner waren schon vor 17 Jahren da, aber gut, das ist vor 14 Jahren da, aber von den Leuten damals ist ja keiner mehr involviert. Das heißt, für beide Teams ist es quasi eine neue Erfahrung und wenn organisatorisch jetzt irgendwie in der nächsten Offseason den gleichen Schritt macht, wie es anscheinend schon sportlich ist, dann können wir uns auf diese Teams in den nächsten Jahren freuen. Wie gesagt, Ingolstadt, wir hatten sie recht solide erwartet. So solide ist dann tatsächlich eine Überraschung.
Du hattest die Marburger erwähnt, die ja mit Ingolstadt jetzt nach dem direkten Duell auch im Fernduell liegen, weiter vorne liegen, die den dritten Platz momentan mit 8-2 Punkten innehaben und gegen die Stuttgart Scorpions mit 24-7 gewonnen haben.
Gott, war das ein schlechtes Spiel. Oh mein Gott. Also, ich hab ja schon viel Elend erlebt, ja, aber das war auch wieder mal eine Das war wieder mal so eine Veranstaltung. Also, das Spiel geht 24-7 aus in einem Spiel, wo Stuttgart eigentlich dran ist, aber also wenn du ein Lehrvideo willst zu wie schieße ich mir selbst konsequent in den Fuß und permanent, dann nimm dieses Spiel und schau dir Stuttgart an. Die hatten Chancen, die haben sie entweder nicht genutzt oder konsequent weggeschmissen. Sie haben Marburg immer wieder mehrere Chancen gegeben, haben viel zu viele Strafen kassiert, die Stuttgarter in entscheidenden Situationen, dritten Versuch gestoppt, Flagge nach dem Spielzug, weil irgendein Stuttgarter so angepisst war, dass er einmal einen Schiedsrichter angerempelt hat und wohl angepöbelt hat und deshalb vom Platz fliegt. Vierter Versuch und die Gegner schießen Fego, du springst ins Abseits, schenkst den neuen ersten Versuch. Und die machen daraus einen Touchdown. Also solche Sachen halt permanent das ganze Spiel. Sie waren eigentlich dran. Marburg war kein Deut besser. Was so dann auch vom einen oder anderen Marburger nach dem Spiel zu hören war, der sich ein bisschen gewundert hat, wie das Ergebnis aussieht verglichen zum Spiel. Aber ja, Marburg hat halt bisher nur ein Spiel verloren gegen Hall. Ansonsten sind sie halt da vorne mit dabei. Das hat jetzt, das bestätigt ja die Theorie, die ich letzte Woche hatte, mit diesem Pulk von 3-8 weniger mit Qualität zu tun als mit Tagesform. Also wenn die mal einen schlechten Tag haben und Saarland einen guten, dann verlieren die Spiele. Wenn Saarland weiterhin so rumdümpelt und Marburg halbwegs solide spielt, gewinnt Marburg das. Also so oder so, der dritte und der vierte im Süden wird schwer haben, im Norden in den Playoffs. Bloß im Augenblick kristallisiert sich halt raus, dass das ein Dreikampf wird zwischen Ingolstadt, Marburg und Saarland, und wie gesagt, jetzt Saarland, Marburg, Back-to-Back, nächste Woche in Neunkirchen, die Woche drauf in Marburg, da entscheidet sich's. Da müssen jetzt die Saarländer wirklich aus dem Tritt kommen. Sonst steht da Marburg irgendwann mit einer 6-1-Bilanz, dann weiß keiner wieso, ja? Aber 6-1-Bilanz, Tabelle lügt nicht, ne? Mhm.
Und lupenrein bleiben die Samsung Frankfurt University, schlagen die Allgäu Comets mit 60-0.
Ja, Allgäu ohne Quarterback, ohne Backup-Quarterback, ohne Laufspiel. Soll ich das Desaster mal in Zahlen fassen?
Ja, mach mal.
Campton hatte 3 First Downs, davon 2 durch Strafe von Frankfurt. Er hatte insgesamt 32 Yards an Offense, 50 Yards Pass und minus 18 Yards Lauf. Ja, gegen 568 Offense Yards der Frankfurter. Also 568 zu 32, ja, mal zum Genießen, ja. Mhm. Gain per Play, Campton 0,8, Frankfurt 9,5 Yards. Das heißt, Frankfurt hat quasi jedes Play in First Down gemacht, mindestens, obwohl sie sich mit Strafen selbst im Weg standen. Da ist halt nichts zu holen für Campton ohne Cedric Townsend. Die Frage ist jetzt, wie sie damit umgehen. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Allerdings bekommen sie noch einen Wide Receiver Quarterback, dessen Name mir gerade entfällt, der Brandon Cole, der eigentlich in Mannheim unterschrieben, der eigentlich in Saarbrücken unterschrieben hatte, nachdem er letztes Jahr in Mannheim war und davor schon in Campton gewesen war. Den kennen wir noch von den Panthern das Jahr davor. Den zieht's familiär anscheinend nach Campton, also sprich, da ist wohl ein Kind. Mhm. Und deshalb hat er nach dem ersten Spiel gesagt, er wechselt von den Hurricanes zu den Comets. Hat dann also die 5 Spiele Wechselsperre bekommen. Die müssten jetzt langsam durch sein. Das heißt, normalerweise müssten sie A, jetzt wieder eine Option auf Quarterback haben, selbst wenn Cedric Townsend ausfällt. Und B, sie haben eine weitere Anspielstation für Cedric Townsend, wenn der spielen kann. Und man darf nicht vergessen, die Frankfurter haben jetzt zwar eine Reihe von Spielen verloren, da waren jetzt aber nächste Woche ist dann das letzte davon. Ab nächster Woche haben sie alle Spiele gegen Frankfurt, Hall schon durch. Das heißt, ab jetzt spielen sie nur noch gegen dieses Pulk von 3 bis 8, wo ich ja sage, das ist tagesformabhängig. Und während andere halt noch die 4 Spiele gegen Frankfurt, gegen Hall vor der Brust haben. Von daher würde ich die Kempner noch nicht ganz abschreiben. Wenn die gesund werden, dann geht da vielleicht was, aber sie müssen schnell gesund werden, weil da kommen die nächsten Wochen Duelle gegen Stuttgart Ende Juni, Anfang Juli. Die dürfen sie nicht verlieren, wenn sie da nicht ganz unten reingeraten wollen. Aber wie gesagt, ich habe keine Info zum Zustand von Cedric Townsend, über den ja alles lief bisher. Und also die Kempner haben ganz klare Rückschritte auch zu den vergangenen 2 Jahren. Ähnlich wie die Silent Hurricanes. Und deshalb, also das ist jetzt alles enger zusammengerückt, ja, das ist toll, bloß halt nicht, weil alle besser geworden sind, sondern weil die 2, die dem Rest davon gerannt waren, eher ein bisschen ein paar klare Rückschritte gemacht haben.
Dann schauen wir noch schnell in die GFL 2, können euch sagen, dass die Düsseldorf Panther mit 49-21 gegen Bonn gewonnen haben. Die Potsdam Royals gewinnen ebenfalls auswärts mit 37-13 bei den Paderborn Dolphins. Und natürlich.
Aber, ja. Der Quarterback hat sich verletzt anscheinend.
Oh.
Also die genaue Infos gibt's noch nicht. Ich habe nur auf der Facebook-Seite der Potsdamer gesehen, dass irgendwer gefragt hatte, wie schaut's aus mit unserem Quarterback, der wohl mitbekommen hat, dass der sich verletzt hat. Und die Royals haben dann geantwortet, sieht nicht gut aus. Und dann hat jemand geantwortet, nicht gut, gibt schon nähere Infos. Und die Royals haben dann geschrieben, leider ja, nähere Infos demnächst hier.
Also,
das klingt nicht gut.
Klingt definitiv nicht gut und natürlich dann ein herber Schlag für die Ambitionen der Royals.
Ja, hängt davon ab, was jetzt Plan B ist. Ja. Wenn sie jetzt einen Quarterback aus dem Hut zaubern können, der sehr schnell das System lernen kann und sie anführt, also, was weiß ich, so einer, der wie Casey Terrio ankommt und zack, geht weiter, als wäre nie was gewesen, gut. Wenn du jetzt natürlich so einen holst wie der Saal in der QB, der anscheinend doch Probleme hat, sich an die GFL anzupassen, wenn ich die 7 Interceptions nehme, die er schon geworfen hat in 2 Spielen, dann könnte es natürlich etwas mehr Sand im Getriebe sein. Also das ist halt immer dann Glückssache, wie sie das lösen. Nächste Woche haben sie spielfrei. Der nächste Gegner ist dann Essen. Das ist dann erstmal machbar. Bloß es lauert halt das Rückspiel gegen Düsseldorf. Sie können auch sogar ein Spiel verlieren. Solange das Rückspiel gegen Düsseldorf gewinnen, ja. Aber ja, solange halt.
Also werden wir natürlich im Auge behalten. Langenfeld schlägt außerdem Lübeck mit 28-16 im Norden. Im Süden vor allen Dingen spannend das Spiel.
Und Lübeck ist jetzt Tabellenletzter. Die sind jetzt mal richtig schön in der Krise angekommen. Und also das ist jetzt, viel Spaß da im Abstiegskampf, weil in der GFL 2 wird direkt abgestiegen. Da gibt's keinen doppelten Boden Relegation.
2:8 Punkte die Ausbeute der Lübecker jetzt, genauso wie bei Rostock, die an diesem Wochenende spielfrei hatten. Im Süden vor allen Dingen interessant das Duell Kirchdorf Wildcats gegen Wiesbaden Phantoms, 35-35.
Ja, und die hassen ja unentschieden, die Spieler. Von daher, ja, ist ja, was ich gesagt habe, zwischendurch, das muss ja relativ deutlich gewesen sein zur Halbzeit, um 28-14 für Wiesbaden. Mhm. Was dann passiert ist, gehört wahrscheinlich zu den Mysterien der Wiesbaden Phantom Saison 2017. Ja, irgendwie ist da Wurm drin, habe ich das Gefühl, da führst du endlich mal deutlich auswärts und bringst es trotzdem nicht über die Zeit. Also, alles nochmal auf Null und wir schreiben den fünften Punkt, den die Wiesbadener verloren haben, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, bei 12 Spielen. Man könnte ja irgendwie meinen, die wollen alle nicht, ne? Also wenn man sich das so tabellarisch anschaut, weil dann verliert Albershausen noch in wo haben die denn verloren? Lass mich kurz überlegen. Albershausen verliert, hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
Gegen Gießen.
Gegen Gießen, genau. Das heißt, Gießen marschiert da vorne weg, aber das kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass Gießen GfW 2 Meister wird. Ravensburg hat Fürstenfeldbruck geschlagen, marschiert da mit 6-2 hinterher. Und dann kommt schon die Riesenlücke zu Wiesbaden mit 5-5. Mhm. Und was wird das in dieser Saison? Und die Nürnberger, die Aufstiegsfavoriten waren und gestartet sind wie eine Rakete, stehen übrigens auf Platz 5 mit 4-4 Punkten. Das ist eine sehr seltsame Liga und wir werden daraus auch irgendwie nicht schlau. Keiner, ich habe mich am Wochenende auch wieder mit Leuten unterhalten, die ein bisschen in der GFL 2 sieht unterwegs sind und die dann sagen so, wirft eine Münze, macht mehr Sinn, ja, so in etwa. Ja. Also es kann sich keiner vorstellen, dass Gießen das durchbekommt. Es kann sich noch jemand vorstellen, dass Ravensburg das durchbekommt. Und Wiesbaden, aber auf der anderen Seite, Wiesbaden findet ja mal wieder den Weg, sich hinzulegen. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Rückspiel Wiesbaden gegen Gießen eine Vorentscheidung wird. Wenn Wiesbaden das verliert, dann dürfte durch sein, weil dann haben sie schon 7 Minuspunkte und hätten den direkten Vergleich gegen Gießen gewonnen, müssten also hoffen, dass Gießen von den verbleibenden 8 Spielen, von den dann verbliebenen 7 Spielen dann mindestens 4 verliert. Ich tue mich schwer mit dieser GFL 2, ich sage ich ganz ehrlich.
Müssen wir noch ein paar Wochen ins Land ziehen lassen, um da vielleicht dann mehr Durchblick zu kriegen.
Also ich glaube, am letzten Spieltag kann ich eine Aussage treffen, wer dann in die Relegation geht.
Ich wollte gerade sagen, wann kann man die Aussage treffen? Bevor der letzte Spieltag absolviert ist oder hinterher? Also wird wirklich noch spannend da. Wir bleiben aber dran am Thema an der GFL.
Aber es ist spannend. Ich habe das Gefühl, es ist nicht gut. Das ist das Gefühl, was ich habe.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, wir werden es weiter verfolgen und natürlich auch aus der GFL weiter übertragen. Am nächsten Wochenende dann natürlich schon wieder die nächsten Live-Übertragungen bei uns auf meinsportradio.de. Nähere Informationen bekommt ihr bei uns auf der Webseite in unserem Livekasten. Da sind sie alle aufgelistet. Die Übertragung der GFL aus der nächsten Woche. Ich sage vielen Dank an Nicola Matteur von GFL Radio und TV.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.